Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt krame ich mein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken wieder aus dem Aktenschrank hervor. Wobei ja sich das mit dem Corona im Sinne von wir hocken zu Hause alle erledigt hat, weswegen ich das jetzt einfach nur noch das Tagebuch der schönen Gedanken nenne. Wie komme ich dazu? Die Idee kam mir neulich, als ich The Daily von der New York Times hörte und da spielen die im Augenblick so Snippets von verschiedenen Formaten ihrer neuen Podcast-App ab. Das Konzept einer eigenen Podcast-App finde ich eher problematisch, weil wir da Silos machen, wo wir verschiedene Audioformate drin verstecken, statt wie im Augenblick, dass wir dieses schöne große Menü haben, wo sich jeder daraus bedienen kann und das Radioprogramm zusammenstellen, was er oder sie mag. Anyway, das spielt hier jetzt keine Rolle, denn ein Konzept, was da vorgestellt wurde, waren die Staff Picks, wo einfach Menschen aus den verschiedenen Redaktionen über irgendwas erzählten, was sie gerade beschäftigt. Und die Idee fand ich cool, denn ich lese sehr viel und oft stoße ich auf irgendeinen kleinen Abschnitt, den ich super spannend finde, der aber nicht reicht für eine ganze Folge. Und mich dann da weiter einzulesen, wäre dann auch wiederum zu aufwendig. Da komme ich einfach nicht dazu mit den ganzen anderen Themen, die ich behandle. Genau, auf diese anderen Themen wollte ich auch noch schnell eingehen, denn ihr braucht jetzt keine Angst haben, oh Gott, jetzt kommt er mit dem nächsten Projekt um die Ecke. Was ist denn mit den Sachen, die er angefangen hat? Die habe ich nicht vergessen. Natürlich nicht. Ich habe bereits eine neue Aristoteles-Folge zur Metaphysik im Kasten. Die wird gerade geschnitten. Insbesondere für den YouTube-Schnitt ist das ja relativ aufwendig. Deswegen dauert das noch ein paar Tage, bis die rauskommt. Außerdem ist Christiane jetzt mit ihrer Doktorarbeit durch, weswegen wir auch das Projekt Judith Butler weiter vorantreiben werden. Und die dritte Reihe, die sophistischen Widerlegungen von Aristoteles, die gehen ja weiter, sobald ihr mir mal wieder einen Kaffee ausgebt oder eine Rezension auf Apple Podcast schreibt. Allerdings merke ich auch an den Abrufzahlen, dass das jetzt nicht mein beliebtestes Projekt bei euch ist. Ich verstehe es, der Text ist sperrig. Aber ich finde es auch ganz interessant, denn da sieht man noch so ein bisschen, wie man mit so einem Text arbeiten muss. Da guckt ihr so in den Maschinenraum, seht ihr, wie ich meine Folgen oft vorbereite und wie verloren ich auch wäre, wenn ich da nicht Sekundärliteratur zu hätte. Und ich hatte ja auch mal so eine Serie über die Neue Rechte angekündigt, die auch so eingeschlafen ist. Also die ist wirklich eingeschlafen, das gebe ich zu. Aber vielleicht ist ja auch das hier ein Rahmen, wo ich das wieder ein bisschen besser aufgreifen kann. Da hatte ich auch mal die Bitte, mich um ein paar YouTuber zu kümmern und die ein bisschen zu sezieren. Vielleicht bietet sich hier die Gelegenheit dazu. Das Natur dieses Formats bringt es natürlich wieder mit, dass ich freier spreche und mich nicht in Tiefe vorbereitet habe. Das heißt, wenn ich hier Fehler mache, Blödsinn behaupte und so, seht's mir nach, aber äußert euch gerne, äußert Kritik, schreibt mir Kommentare. Übrigens geht es seit neuestem auch auf Spotify, da könnt ihr jetzt auch Kommentare hinterlassen und dann werde ich das im nächsten Tagebucheintrag auch gerne aufgreifen, eure Kritik und eure Anmerkungen zu dem, was ich hier erzählt habe. Aber mein heutiger Pick im Tagebuch der schönen Gedanken ist ein ganz anderer. Und zwar geht es um Stefan Lessenich, über den ich in einem Text vom Deutschlandfunk Kultur gelesen habe, in dem es um 100 Jahre Frankfurter Schule, kritische Theorie und gerechte Gesellschaft ging. Da hat so eine Konferenz hier in Frankfurt stattgefunden, wo eben darüber gesprochen wurde, im universitären Kontext, was denn die Frankfurter Schule noch zu unseren Problemen heutzutage beizutreten hat. Und dort kam dann unter anderem in dem Text auch Stefan Lessenich zu Wort, der seines Zeichens am Institut für Sozialforschung hier in Frankfurt lehrt und jetzt zur vierten oder fünften Generation der Frankfurter Schule gehört. Über Stefan Lessenich wird da jedenfalls geschrieben, ich zitiere, an diese Analyse einer Dialektik von Vernunft und Unvernunft in der Geschichte lasse sich mit heutiger Gesellschaftskritik positiv anknüpfen, erklärt der Soziologe Stefan Lessenich, seit Juli 2021 Direktor des IFS, also Institut für Sozialforschung der Frankfurter Schule. Er findet dieses Spannungsverhältnis in seiner Forschung zur Externalisierung wieder. Unser Wohlstand sei in hohem Maße darauf angewiesen, dass wir Voraussetzungen, auf denen er beruht und Folgen, die er nach sich zieht, schlicht ausklammern und auf andere abwälzen, erklärt Lessenich. Das kann man an vielen Beispielen festmachen, von der Textilproduktion in Südostasien bis hin zu unseren CO2-Emissionen, die anderwärts schon bestimmte ökologische Verwüstungen produzieren und das hat System in dieser Gesellschaft. Diese sogenannte Externalisierung sei typisch für kapitalistische Ökonomien, sei gesagt, lässe nicht. Ausgelagert werde damit eben die unvernünftige Seite dessen, was wir zur Vernunft erklären. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Erstmal ist ja hier die Tradition der Frankfurter Schule eindeutig nachzuvollziehen, wo ja Adorno, Horkheimer und später dann auch Habermas eben von instrumenteller oder Zweckvernunft unterschieden haben zu, das ist dann Habermas, so dialektischer oder dialogischer Vernunft, Diskursvernunft. Das müsste ich nochmal genau nachschauen, aber ihr versteht sicherlich den Unterschied, zumindest wenn ich euch jetzt erkläre. Eine Zweckvernunft richtet sich nur auf ein Ziel hin und innerhalb dessen Zieles wird alles mit vernünftigen Mitteln getan, um das Ziel zu erreichen. Und das ist eben der Witz, der Clou der Dialektik der Aufklärung, dass sie sagten, Adorno und Horkheimer, dass deswegen die Aufklärung in letzter Konsequenz zum Holocaust führen konnte. Da die Aufklärung die Vernunft als höchstes Prinzip gesetzt hat und dann in zweckrationalem Vorgehen nur noch vernünftig versucht wurde, Sachen durchzuexerzieren. Eben zum Beispiel in kapitalistischer Logik, mein höchster Zweck ist Geld verdienen. Das heißt, ich tue alles, nur diesem einen Zweck unterworfen und dort ergeben sich dann eben, dass ich Dinge mit Blick auf diesen Zweck als rational erkläre, die mit Blick auf einen größeren Zweck total irrational sind. Also dass ich zum Beispiel die Umwelt verpeste, weil ich damit meinen Gewinn maximieren kann, auch wenn ich damit meine eigene Lebensgrundlage zerstöre, weil das nicht Teil dieser kapitalistischen Logik ist. Und so eben auch im Holocaust, wo halt einfach nur das Endziel war, die Juden umzubringen und das dann mit zweckrationalen Mitteln verfolgt wurde, da eben auch kein höheres Ziel, kein höherer Wert angenommen wurde. Und Lessnig macht ganz offensichtlich, ich kenne ihn nicht, ich habe ein Buch heute bestellt, aber offensichtlich wendet er das hier auf Globalisierung an, dass er halt sagt, wir können überhaupt unsere Lebensweise nur rational erklären, indem wir halt viele Dinge ausklammern und nicht unter diesem Blick der Zweckrationalität betrachten. So beispielsweise können wir uns selbst nur irgendwie als moralisch denkende Wesen begreifen, wenn wir nicht bedenken, wie unsere Kleidung hergestellt wurde, wenn wir nicht daran denken, wie unser Essen mit viel zu hohem CO2-Ausstoß um die halbe Welt transportiert wird, wenn wir nicht daran denken, wie wir mit unserer Mobilität die Welt schädigen, etc. pp. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Ich habe noch einen zweiten Text dann von ihm gelesen in Der Freitag, wo es um nachhaltigen Konsum, Utopie und das Weiter so geht, wo seine These ist, die neue Utopie unserer Zeit heißt Weiter so und ihre AnhängerInnen sind die sowohl ideologisch als auch alltagspraktischen Konservativen. Leider ist der Text hinter einer Paywall, deswegen, ich werde ihn euch verlinken, aber wenn ihr nicht Geld an den Freitag zahlt, dann werdet ihr ihn nicht lesen können. Er ist auch ein bisschen polemisch, klar, der Freitag ist ein sehr linkes Blatt und das hier war ein Meinungstext. Da geht es nicht so sehr darum, sauber zu argumentieren, sondern auch mal ein paar knallige Thesen rauszuhauen. Ich fand es trotzdem ganz spannend wieder unter diesem Vernunftaspekt, denn die These, die Lessenich dort vertritt, ist, dass die Konservativen, die ja nicht bekannt sind für Utopien, aus dem Anspruch, wir wollen unsere aktuelle Lebensweise beibehalten, eine Utopie gemacht haben. Denn eigentlich sind wir uns alle klar, wir können nicht so weiterleben wie bisher, da wir auf die Klimakatastrophe zusteuern. Und das konservative Versprechen ist aktuell eben, doch wir versprechen euch, wenn ihr uns wählt, dann wird sich nichts ändern. Dann müsst ihr euch nicht mit diesen grausamen Wahrheiten auseinandersetzen. Wir sorgen dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich finde den Begriff der Utopie hier spannend, denn Utopien haben ja immer auch so ein Element, dass sie unerreichbar sind und das spiegelt sich ja auch genau in diesem konservativen Versprechen wider, dass es unerreichbar ist, weil wir alle wissen, wir müssen was ändern und das so ein bisschen so eine Vogelstrauß-Taktik ist. Wenn ich jetzt die Konservativen wähle, dann gibt es mir die Illusion, als könnte ich mein aktuelles Leben, so wie ich es gerade lebe, einfach weiterleben, ohne irgendwas ändern zu müssen und die Politik wird das schon durch Innovation oder was auch immer hinkriegen. Das Spannende daran ist jetzt wieder mit Blick auf diesen Zweckrationalitätsbegriff, dass die Konservativen ihrerseits den Vernunftbegriff für ihre es bleibt alles wie es ist Utopie gekapert haben, indem sie eben die politischen Gegner als unvernünftig brandmarken, seien es jetzt hier die Klimakleber oder sonst irgendwas, die werden als Kinder diffamiert, als Heißsporne, die Grünen gerne auch als Studienabbrecher und so, dass die halt irgendwie Menschen sind, die nicht verstanden haben, wie die Welt funktioniert und die nicht sehen, ihnen, dass ihre Pläne doch so teuer sind und dass sich das keiner leisten kann und dass die armen kleinen Leute da eben drunter zu leiden haben. Und stattdessen stehen dem gegenüber die Erwachsenen, die Vernünftigen, eben die Konservativen, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Das fand ich, wie gesagt, spannende These in Bezug auf diesen Vernunftbegriff aus der Tradition der Frankfurter Schule, beziehungsweise diese beiden Thesen. Einerseits dieser ausgelagerte Unvernunft, nennt er es, im Sinne von, dass wir globale Tatsachen ignorieren, um unser eigenes Leben vermeintlich vernünftig führen zu können. Und andererseits diese konservative Utopie, die den Vernunftbegriff für sich gekapert hat. Ich habe vorhin kurz diesen Gedanken mit Habermas angerissen, der da übrigens einen Ausweg zeigt. Ich weiß nicht, wie es gerade ist. Als ich anfing zu studieren, da war Habermas noch Mainstream und war aber gerade so auf dem Weg nach draußen und ein bisschen wurde belächelt schon, weil die postmodernen Philosophen da gerade so der heiße Scheiß waren in meinem Studium. Wo ich auch mitgehe, dass ich die durchaus spannender finde. Also Philosophen wie Derrida, Baudrillard, Richard Rorty und Deleuze, die wurden gerade so der neue heiße Scheiß, als ich Anfang der Nullerjahre studierte. Neu auch nicht, aber so ist das natürlich immer in der Philosophie. In der Regel dauert es ein paar Jahrzehnte, bis deine Texte wie in der Akademie als der neue heiße Scheiß anerkannt werden. Aber ich schweife schon wieder ab. Eigentlich wollte ich ja sagen, Habermas Idee war ja dieses Dilemma des Zweckrationalismus, der zur Dialektik der Aufklärung führte, dahingehend aufzulösen, dass man unterscheidet zwischen Zweckrationalität und dialogischer Vernunft oder ich weiß nicht mehr genau den Fachausdruck, aber ihr kennt das alle, den idealen Diskurs, dass wir eben in einem Diskurs zu einem Meinungsaustausch kommen und nur den zwanglosen Zwang des besseren Arguments gelten lassen und dort dann am Ende doch wieder zu einer höher stehenden Vernunft gelangen können. Er hat sich, wie ich finde, auch so ein bisschen jetzt erst recht überholt, wenn wir sehen, wie sehr der Vernunftbegriff in unseren öffentlichen Diskursen in den Hintergrund getreten ist und stattdessen mit Macht und Manipulation im öffentlichen Diskurs hantiert wird. Ich denke, da ist zum Beispiel Foucault wesentlich interessanter. Da habe ich auch neulich was gelesen. Vielleicht mache ich daraus mal so einen Tagebucheintrag, denn da habe ich, glaube ich, auch nicht eine ganze Folge, die ich daraus machen kann. Aber das hier ist schon eigentlich viel zu lang. Das soll ja nur 5 Minuten werden. Deswegen sage ich an dieser Stelle, hinterlasst mir eine Rezension oder einen Kommentar oder erzählt euren Freunden und Freundinnen davon. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.